Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Was macht einen guten Pilzsammler aus? Dass er sich beschränkt. Das ist bei vielen Leuten so, die gehen in die Pilze mit riesigen Körben, sammeln eine riesige Menge Pilze.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genusstalk. Es heißt heute Ab in die Pilze, denn ich spreche mit einem Pilzexperten, und zwar, das ist der Gerhard Schuster. Und der ist immer auf der Spur der Waldpilze oder vielleicht auch Pilze allgemein. Ich bin ganz gespannt, was er erzählt, nicht nur über sein neues Buch Pilzliebe und natürlich sonst auch über die Kunst des Sammels und des Kochens. Letzten Endes interessieren mich auch Tipps für Einsteiger, und wir erfahren sicherlich auch, warum Pilze nicht nur kulinarisch, sondern auch ökologisch echte Stars sind. Ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast bist. Hallo, Gerhard.
Hallo, Johannes.
Ja, Gerhard, wie bist du denn eigentlich zum Pilzesammeln gekommen? Das ist ja auch nicht so ein gewöhnliches Hobby, sondern irgendwann muss es ja da Klick gemacht haben. Gab es da irgendwie einen besonderen Moment?
Ja, also bei mir zu Hause waren jetzt Pilze nicht die großen Stars, ne? Meine Eltern, die sind vielleicht mal in die Champignons gegangen, haben dann, was weiß ich, ein-, zweimal pro Herbst gab es dann bei uns eine große Pfanne mit Champignons. Aber ein Onkel von mir, der stammte aus dem Osten, und der hatte das intensiver betrieben. Und der hat mich dann so die ersten Male, als ich ihn mal getroffen habe, im Wald rangeführt, so an Steinpilze und Maronen und eben das, was wo es dann ein bisschen weitergeht mit den Pilzen, ne? Über die Champignons hinaus.
Ja, ist es denn kompliziert, da reinzuwachsen? Learning by doing ist ja bei Pilzen vielleicht nicht immer ganz unkompliziert und ungefährlich.
Ja, bei mir ging es dann eigentlich weiter. Bei meiner Diplomkartierung in Österreich, da habe ich bei Bauern gewohnt, und die Tochter, die hat sich ihr Taschengeld aufgebessert, indem sie für den örtlichen Wirt Pfifferlinge gesammelt hat. Und da ich ja sowieso kartieren musste, Geologie, habe ich ihr immer die Tipps gegeben, wo die stehen, die Pilze, und bin dann auch selber angefangen, weil ich musste viel Fotodokumentation machen, dass ich dann angefangen habe, die Pilze zu fotografieren. Und über das Pilzefotografieren, da bin ich dann letztendlich wirklich bei der Mykologie gelandet. Hm? Na, also inzwischen bin ich Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit in der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Also dann auch im Präsidium, und also eigentlich wirklich angefangen hat es mit der Fotografie.
Was macht denn so für dich diese Leidenschaft für Pilzfotografie aus? Wenn man so irgendwie Pilze sieht, denkt man ja, ganz nett. Fotografierst du die dann auch auf eine besondere Art und Weise? Und was versuchst du da auch auf dem Foto zu bilden, wenn du so einen Pilz fotografierst?
Ja, ich meine, das werden viele kennen, ne? Dass diesen magischen Moment, wenn man so einen schönen großen Steinpilz in so einem Herbstwald mit tiefstehender Sonne, vielleicht ein bisschen Nebel sieht, ne? Dann ist das einfach so, oh, ne? So wie so eine Erscheinung. Mhm. Und das fotografisch festzuhalten, das ist schwierig. Und man wird dann halt immer besser. Man probiert vieles aus, gerade dann auch, als es losging mit Digitalfotografie. Da hatte man die Möglichkeit, viel zu probieren, viel zu experimentieren. Und ich habe das dann auch letztendlich gelernt. Ich hatte sehr gute Lehrmeister. Im Internet habe ich die kennengelernt. Und dann habe ich mich auch regelmäßig mit denen getroffen. Und wir sind gemeinsam in den Wald und haben Pilze fotografiert. Und anfangs hat man so die Techniken der Leute übernommen, und irgendwann hat man so seine eigenen Techniken entwickelt dabei. Ja. Mit dem Ziel, diesen besonderen magischen Moment einzufangen.
Ja, klar. Muss der Pilz dann auch immer ganz sein, oder fotografierst du auch Pilze, die durchaus irgendwie ein paar Macken angeknabbert oder ähnliches sind?
Naja, manchmal ist das ja ganz reizvoll, wenn man eigentlich einen wunderschönen Steinpilz da stehen hat und der wird gerade so richtig schön von einer kleinen Schnecke durchlöchert. Das hat irgendwie als Motiv eben auch seinen Reiz, ne? Also mache ich auch.
Jetzt hast du natürlich auch, du hast es nicht allein geschrieben, da kannst du ja auch noch was dazu sagen, das neue Buch Pilzliebe, das entsprechend im Ulmer Verlag erschienen ist, geschrieben. Was war denn so deine Inspiration hinter diesem Buch, dass du gesagt hast, ja, ich will da, ja, was wolltest du denn mit diesem Buch letzten Endes geben, dass es da auch tatsächlich dann ein Buch raus geworden ist?
Ja, ich muss sagen, das Konzept für dieses Waldpilz-Kochbuch, das stammt von meiner Co-Autorin. Die ist Angestellte beim Ulmer Verlag, ne, schreibt unter ihrem Mädchennamen. Und ich hatte mit ihr halt schon ein sehr erfolgreiches Buch, 10 Pilze. Und ja, also meine Intention war ganz klar, für mich war es schon immer eine Herausforderung, wenn die Leute zu mir gesagt haben, sie mögen keine Pilze. Mhm. Das war zum Beispiel bei meiner Frau nicht anders. Als ich die kennengelernt habe, hat sie auch gesagt, oh nee, Pilze mag ich nicht. Mhm. Und wie bei den meisten Leuten stellte sie schnell raus, dass sie eigentlich auch nur Pilze kannte, jetzt so wabbelige eingelegte Champignons aus dem Glas oder aus der Dose. Das war das, was ihre Mutter früher zu Hause verarbeitet hat. Und dann zu sagen, ich mag keine Pilze, das ist dann für mich kein Wunder. Und ich habe das schon immer als Herausforderung empfunden, ne, die Leute dazu bekehren. Und bislang ist es mir auch immer gelungen. Also wenn dann wirklich Leute sich drauf eingelassen haben, dann haben sie auch hinterher davon Abstand genommen von dem Satz, ich mag keine Pilze.
Ja, und das Buch, wie ist das aufgebaut? Was ist das Besondere an Pilzliebe?
Ja, vom Aufbau ist es eben so, dass wir grundsätzlich rangehen. Ne? Also wir sagen erstmal grundsätzlich, was Pilze überhaupt sind. Und dann versuchen wir halt erstmal mit Grundrezepten anzufangen und welche Pilze sich wofür eignen. Also es ist ja nicht so, dass alle Pilze sich gleich verarbeiten lassen oder für die gleichen Dinge geeignet sind. Wir haben auch versucht, einen Leitfaden zu erstellen, wo wir dann quasi Geschmack, Konsistenz und Form untergliedern. Also Konsistenz beispielsweise in hart, fest und weich oder die Form in groß und dick, klassisch, klein, dünn oder hohl und dann eben sagen, was man am besten damit anstellen kann. Mhm. Welche Rezepte sich am besten für die Pilze eignen. Dann natürlich auch immer die Beispiele genannt und dann gleich der Hinweis auf das passende Rezept. Die Rezepte haben wir nach Grundrezepten geordnet, dann nach Jahreszeiten und geben eben auch Tipps zur Konservierung, na, welche Pilzarten sich wie am besten konservieren lassen. Und grundsätzlich stellen wir erstmal ein paar leckere und wirklich gute Wildpilze vor, also Waldpilze, und die ordnen wir nach Gefährlichkeit. Also welche Pilze sind für Anfänger geeignet, welche für Menschen mit ein bisschen mehr Wissen und welche für Experten. Und bei den Rezepten gehen wir dann auch immer auf möglichen Ersatz, mögliche Alternativen bei den Kulturpilzen ein. Also man muss nicht unbedingt, um die Rezepte nachzukochen, Wildpilze haben. Man kann da auch auf Kulturpilze zurückgreifen bei vielen Rezepten.
Ja, ist denn da auch ein Lieblingsrezept in der Pilzliebe dabei, wo du sagst, das empfehle ich ganz besonders, weil es ganz lecker ist?
Ja, es ist wirklich schwierig. Also natürlich habe ich so meine Lieblingsrezepte, die einfach auch immer funktionieren. Ne? Also wo auch jeder sagt, boah, ist das lecker. Und ich habe auch Rezepte, wo ich dann jeweils eine Geschichte zu erzählen kann, was ich damit schon so erlebt habe. Also zum Beispiel bei Käsesuppe mit Herbsttrompeten, da hatte ich folgendes Erlebnis. Da haben uns mal die Nichten meiner Frau besucht. Drei Mädchen, alle am Pubertieren, alle so 1-2 Jahre auseinander. Und laut Schwägerin sollte ich denen eben auch was kochen. Und sie sagte schon, das wäre sehr, sehr schwierig. Ne? Die wären ja alle so, ne? Der eine mag das nicht, der andere mag das nicht. Ja, und dann Pilze gar nicht, gehen gar nicht, ne? Also die mögen sie überhaupt nicht. Ja, da habe ich mir überlegt, okay, denen setze ich jetzt Käsesuppe mit Herbsttrompeten vor. Und das war unglaublich. Die haben wirklich, also, ne, kann ich noch einen Nachschlag haben? Und boah, lecker. Und hinterher war der Topf leer. Mhm. Und wir haben echt nur gedacht, das kann nicht wahr sein. Ne? Meine Schwägerin wollte das gar nicht glauben. Aber ne, ich habe denen natürlich auch nicht gesagt, dass das Pilze sind, da Schwarze da drin. Also, das war zum Beispiel, war das ein Riesenerfolg, ne? Also, wo ich dann auch denke, jo, gutes Rezept. Ja, dann zum Beispiel Grillen mit Pilzen, na, da finde ich immer ganz toll, Riesenbovist-Schnitzel zu machen, die einzufrieren, wenn die fertig gebraten sind und dann tatsächlich gefroren direkt auf den Grill legen. Das finde ich persönlich sehr lecker. Und was ich persönlich total gerne mag, das sind Stockschwämmchen mit jungen Erbsen. Stockschwämmchen sind nur leider was für absolut erfahrene Experten. Also die sind so gefährlich, weil die haben so einen tödlich giftigen Doppelgänger, kann man fast sagen. Und es ist auch so, dass jedes Jahr da Leute dran sterben. Und ja, deswegen mag ich das jetzt gar nicht groß empfehlen, aber eigentlich ist es ein Lieblingsrezept von mir.
Und du lebst ja noch, also man sieht, du hast Ahnung und hast immer bisher die richtigen Stockschwämmchen gesammelt oder vielleicht gekauft, ne? Das kann man ja auch.
Ja, aber zu kaufen gibt es nur japanische Stockschwämmchen, ja. Also die heißen, ich weiß gar nicht genau, ich habe es im Buch geschrieben, aber ich weiß gar nicht genau, weil ich persönlich greife selten auf Kulturpilze zurück. Man sagt übrigens Kulturpilze und nicht Zuchtpilze.
Genau, du hast ja jetzt auch gesagt, ne, gefährliche Doppelgänger etc. Und jeder hat ja auch durchaus schon Respekt. Das ist ja, denke ich, auch gar nicht verkehrt, wenn man da so nach Pilzen sucht. Im Buch sind ja auch so, wie du gesagt hast, ne, von gestaffelt von leicht bis schwierig, in Anführungszeichen. Was kann ich relativ einfach erkennen und wo ist auch die Gefahr am geringsten, dass da irgendwie was Giftiges dabei sein könnte, weil es dann da keinen Doppelgänger in der Art und Weise gibt. Was ist denn für dich oder was würdest du denn empfehlen? Was ist der spannendste und einfachste Einsteigerpilz für jemand, der jetzt sagen wird, ich will mal raus in den Wald und Pilze sammeln?
Das ist eindeutig die Marone aus meiner Sicht oder Maronenröhrling. Ja, ich kenne tatsächlich Menschen, die kennen auch wirklich nur den einen Pilz, nur Maronen. Die sammeln auch nur Maronen. Die fahren jedes Jahr im Harz an dieselbe Stelle, sammeln Maronen, in größeren Mengen, was man ja eigentlich auch nicht sollte, und bringen die nach Hause. Dann wird ein Teil wird getrocknet, ein Teil wird geschmort und eingefroren und ein Teil wird direkt verwertet. Und die machen das seit über 30 Jahren. Also das ist auf jeden Fall fürs Überleben schon mal eine gute Taktik, sich auf eine oder möglichst wenig Pilzarten zu beschränken. Aber wenn man sich wirklich absolut sicher sein will, dann bitte die Marone. Die Marone hat nur einen Nachteil, sie ist, oder wie die meisten Pilze, roh sehr giftig. Also man muss die immer sehr gut durchgaren. Aber ansonsten zu verwechseln und auch wirklich lecker und wenn man so richtig zubereitet, lecker und ja.
Du hast jetzt auch schon ein bisschen was gesagt, ne, auch bei dir, bei vorher, ne, mit dem Schnitzel, was vorher gebraten wird und dann eingefroren wird mit dem Pilzschnitzel. Riesenbovist, jetzt habe ich es nochmal, ne, war's. Jeder Pilz kann man auch irgendwie haltbar machen oder ist es am besten eigentlich, dass man sagt, wenn Pilze gesammelt sind, am besten frisch genießen?
Ja, also bei Pfifferlingen finde ich persönlich, Pfifferlinge halten sich besonders lange im Kühlschrank. Deswegen ist der Handel auch so glücklich mit den Pfifferlingen. Das sind ja alles Wildaufsammlungen. Und man kann die eben durchaus ein paar Tage lang im Laden anbieten, bevor die verderben. Pfifferlinge, weiß ich nicht, im Kühlschrank aufheben und dann vielleicht 2-3 Tage hintereinander irgendwas mit Pfifferlingen machen. Ich mache sowieso nie Pilze, wirklich nur Pilze. Ich benutze das immer als Beilage, weil Pfifferlinge sind eben getrocknet. Meiner Meinung nach kriegt man die durch Einweichen nicht mehr also man kriegt keine vernünftige Konsistenz zurück. Und die bleiben immer sehr zäh, also fast knorpelig. Und einfrieren, ja gut, wenn man sie vorher blanchiert, kann man sie auch einfrieren, aber tut man das nicht, werden sie bitter durch das Einfrieren. Ja, also das ist zum Beispiel bei Pfifferlingen ganz klar, ne, würde ich sagen, frisch verzehren. Bei Morcheln zum Beispiel, da ist nachgewiesen, dass tatsächlich durchs Trocknen Aromastoffe entstehen, die der Frischpilz nicht hatte. Also die gewinnen sogar noch durchs Trocknen und kriegen auch wirklich eine tolle Konsistenz zurück durchs Wiedereinweichen. Und man verhindert durch das Verwenden dann von getrockneten Morcheln auch, dass man das gefürchtete Morchella-Syndrom bekommt. Aha. Das ist man bekommt Symptome wie Schwindel oder Phosphen, man sieht Sterne, wenn man zu viele Morcheln konsumiert hat. Also es ist eindeutig nachgewiesen, dass es wirklich nur an der übertriebenen Menge gelegen hat bei Leuten, die dieses Morchella-Syndrom bekommen haben.
Also Pilze sind nicht immer irgendwie die Menge, ne? Die Dosis macht das Gift, so könnte man sagen.
Richtig. Paracelsus lässt grüßen, ganz genau. ich will das natürlich jetzt gar nicht madig machen, ja, Pilze zu essen. Aber ganz im Ernst, also das ist schon eine gefährliche Sache und das ist jedes Jahr so, dass die Leute dran sterben, ne? Und nicht wenige. Letztes Jahr war auch wieder ganz schlimm mit dem Pantherpilz hier in der MAH in Hofer. Hat eine ganze Familie gelegen. Ja, eigentlich muss da sofort Organe transplantiert werden. Mhm. Und die stehen ja auch nicht zur Verfügung. Und dann vielleicht Leber und Nieren gleichzeitig. Und das ist alles überhaupt kein Spaß.
Nee. Also immer Vorsicht walten lassen. Das ist auch so deine Empfehlung. Nur eigentlich das nehmen, wo man sich auch wirklich 100% sicher ist. Gibt es denn auch noch andere Möglichkeiten vor Ort? Auch vielleicht durch die Deutsche Gesellschaft für Mykologie, dass es da immer irgendwo Ansprechpartner gibt, die vielleicht auch Pilze bestimmen können im Notfall oder sagen würden, da bin selbst ich mir nicht sicher, lass den mal lieber weg.
Also das Netz an Pilzsachverständigen ist schon recht eng und recht dicht in Deutschland. Das kann man auf der Internetseite der DGFM natürlich erfahren, welche Pilzsachverständigen da ihre Dienste anbieten. Aber selbst Pilzsachverständige, ne, wenn die einen Korb kontrollieren, können die durchaus auch mal einen Pilz da zwischen haben, den sie nicht kennen. Mhm. Und dann weg damit, ne? Das also im Zweifel gegen den Pilz, ganz klar.
Ja, hattest du denn schon mal irgendwie so ein Erlebnis, wo es dir zumindest vielleicht schlecht geworden ist, weil nicht jeder Pilz führt ja automatisch, ne, zum absoluten Exitus?
Ich persönlich?
Ja?
Nein.
Du hast immer richtig ausgewählt.
Ja. Ich glaube, ich bin da auch echt vorsichtig, obwohl ich natürlich auch wirklich alles ausprobiere. Ne? Also ich esse die unmöglichsten Pilze. Ich habe das oft erlebt damals in der WG zu Studentenzeiten, dass man da am Küchentisch gesessen hat und hat Pilze geputzt und es kam jemand rein und sagte, bist du jetzt total verrückt geworden? Also solche Erlebnisse hatte ich auch. Ne? Dass dann da Pilze lagen, die furchtbar aussahen. Ne? Also im Grunde giftig, ne?
Ja.
Für den Laien erstmal, sehen die giftig aus, aber klar, ne? Nee, ich persönlich hatte noch nie irgendein Problem.
Du hast aber sicherlich auch einen Lieblingspilz. Hast du dich auch da auf einen, also was heißt auf einen spezialisiert? Du kennst natürlich sehr viele und aber hast ja wahrscheinlich ja auch einen Lieblingspilz, den du dann immer irgendwie vielleicht auch anpeilst, den zu finden und dann auch natürlich zu kochen.
Ganz klar, die Speisemorchel.
Mhm. Ja, die gibt's aber nicht so oft, oder?
Nö, die gibt's auch nur im Frühling, nur im Frühjahr, so von März bis Mai. Und da muss man sich schon anstrengen, die zu finden. Ne? ich liebe das. Also ich wohne ja auch in so einer Kirschengegend. Ich liebe das einfach so Mitte April durch hier die Kirschenplantagen zu streifen und an den Waldrändern und da die Natur. Die Natur erwacht und alles blüht und die Morcheln sprießen. Das finde ich ganz toll. Und ich esse sie wahnsinnig gerne.
Ja, die sind ja auch lecker, ne? Und kosten natürlich auch ein kleines Sümmchen Geld, wenn man sich kaufen würde, ne?
Man bekommt sie nicht. Man bekommt nur Spitzmorcheln.
Ja, stimmt, das sind ja genau. Das ist kommen die nicht auch aus Asien? Da gibt es auch so eine Morchel, die aussieht wie diese Morchel, ne?
Ja, also an chinesischen Gerichten, da gibt es ganz oft diese schwarzen, glibberigen, das sind keine Morcheln. Das sind im Grunde Judasohren. Die wachsen bei uns auch an Holunderbüschen. Aber das sind keine Morcheln. Die heißen nur so. Also, ja, in der Nahrungsmittelindustrie nennt man das dann chinesische Morcheln. Aber das hat im Grunde mit der Gattung Morchella nichts. Ja, ja. Und das, was man im Supermarkt kaufen kann, oder vielleicht das Glück hat, frisch auf Märkten zu bekommen, das sind immer Spitzmorcheln. Mhm. Und Speisemorcheln habe ich noch nie gehört, dass die irgendwo angeboten oder überhaupt gehandelt wurden.
Mhm. Weil es die so selten gibt.
Naja, klar.
Oder aufwendig zu finden sind, ne?
Richtig, richtig. Züchten geht nicht. Mhm. Meines Wissens jedenfalls. Ne? Ein Mykorrhizapilz ist es eigentlich auch nicht, ist aber noch nicht raus. Mhm. Also das ist alles längst noch nicht erforscht. Aber im Handel Speisemorcheln, nö, gibt's nicht.
Heißt aber auch, ne, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du kannst fast ganzjährig irgendwelche Pilze finden.
Oh ja, natürlich. Auch ich komme auch mit einem Korb voll Pilzen aus dem verschneiten Winterwald. Das dann kriegen so andere Spaziergänger immer große Augen.
Wo hat er die her?
Genau. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Und ja, die sind auch gut. Also Austernseitlinge wachsen auch, wenn im Wald Schnee liegt. Und das sind wirklich sehr gute Speisepilze und bekommt man auch sehr gut im Handel.
Das ist nämlich immer so der Punkt, ne? Wenn man über Pilze spricht, dann meint man ja immer so im Herbst, ab September geht es dann irgendwie so los, gefühlt, dass dann plötzlich jeder anfängt, wer es schon öfter gemacht hat, anfängt ab in den Wald und Pilze zu suchen. Aber, wie wir ja jetzt gehört haben, eigentlich kann man ganzjährig, wenn man weiß, was und wo, dann auch entsprechend fündig werden. Das finde ich natürlich auch spannend.
Ja, also mein Gefrierschrank, der war dann Anfang August voll. Es war hier eine wahnsinnige Sommersteinpilzschwemme nach dem feuchten Juli. Und man ist dann alleine im Wald. Ne? Da ist sonst niemand, der zu der Jahreszeit nach Pilzen sucht. Und das waren Tausende von Sommersteinpilzen. Ja, das ist... die Leute rechnen da nicht mit, ne? Aber das sind klassische Sommerpilze, wie der Name schon sagt, Sommersteinpilz. Genauso die Pfifferlinge, die sprießen bei uns. Es geht meistens, geht es Anfang Juni los und läuft es so langsam aus mit den Pfifferlingen und die haben ihren Peak, haben die im Juli, eindeutig, wenn es feucht genug ist, ne? Klar.
Was macht denn jetzt einen guten Pilzsammler eigentlich aus? Dass er seine Fundstellen nicht verrät und was noch?
Ja, also ich habe das Glück, hier in einer völlig verpilzten Gegend zu wohnen und ich halte da überhaupt nicht mit hinterm Berg mit meinen Pilzstellen, außer bei den Morchelstellen vielleicht. Aber ansonsten, ja, was macht einen guten Pilzsammler aus? Dass er sich beschränkt. Das ist bei vielen Leuten so, die gehen in die Pilze mit riesigen Körben, sammeln eine riesige Menge Pilze, auch alte Schlappen, ne? Also wirklich so alte Röhrlinge, die längst drüber sind, und brutzeln die dann in so einer Pfanne und da schmurgeln die dann in ihrem eigenen Saft. Und dann sagen sie hinterher, wenn sie sich also wirklich vollgeschlagen haben, dann vielleicht auch mit ihrer Familie den Bauch vollgeschlagen haben, da mit Pilzen, oh, eigentlich ganz schön eklig, ne, so glibberig und oh nee, und ja, dann spannt der Ranzen, ne, und dann ist das nicht mehr angenehm, so ungefähr. Ja, und der gute Pilzsammler beschränkt sich. Ich habe immer, ich nenne das mein FSK-Beutelchen aus der Apotheke, so einen kleinen Leinenbeutel. Ne? Das ist mein FSK-Beutel, mehr braucht man nicht. Und da nehme ich dann auch wirklich nur die besten, knackigen und tollsten Exemplare mit. Und dann werden die als Beilage verwendet. Ne? Womöglich noch einen Tag lang offen im Kühlschrank gelagert, dass sie schon mal abtrocknen können. Gerade wenn man bei Regenwetter Röhrlinge sammelt, dann sollte man darauf achten, dass man die nicht sofort am ersten Tag verbraucht. Ja, und dann ist das auch lecker, ne? Dann kann man die auch in der Pfanne ruhig braten, aber es bilden sich eben Röstaromen, wenn die nicht im Wasser schwimmen, sondern wirklich oder in ihrem eigenen Saft schwimmen, sondern wirklich die Chance haben, auch wirklich angeröstet zu werden. Das sind ganz neue Geschmackserlebnisse dann für Leute, die das dann zum ersten Mal ausprobieren. Aber da ist wirklich dann weniger mehr, ne? Also man sollte darauf achten, erstens nicht zu viel zu sammeln. Man muss das ja auch alles putzen und verarbeiten. Und zweitens dann eben auch nicht so viele Pilze immer gleichzeitig zu verarbeiten, sondern wirklich schön als Beilage und dann, ja, den Geschmack Menge, mal erleben.
Genau, und alles genießen, ne? Das ist ja der Punkt auch. Wie gehst du denn da vor? Hast du da dein Messerchen dabei und einen Pinsel? Reinigst du die dann auch schon vor Ort? Oder vor allem, ne, ist auch immer die Frage, wie schneide ich die ab? Manche reißen die ja auch irgendwie ab ohne Messer und so. Also was ist da auch die empfohlene Vorgehensweise, was ja wahrscheinlich ja auch die DGFM, für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig bist, wirst du ja auch propagieren, wie man denn bitte auch Pilze zu behandeln hat, damit man auch lange eben an diesen Pilzen irgendwie Freude hat, damit sie auch wieder wachsen und so weiter.
Die Empfehlung lautet, vorsichtig herausdrehen. Aha. Das macht auch gerade bei den dickröhrigen Sinn, also so Steinpilzen, da ist der größte Teil ist der Fuß. Und wenn man den abschneidet, dann lässt man das Beste im Boden stecken. Nein, vorsichtig rausdrehen, die Stelle vielleicht wieder ein bisschen zumachen und dann schadet das dem Pilz überhaupt nicht. Den Steinpilzfuß kann man dann auch wirklich so schälen wie eine Kartoffel. Wenn der Schwamm noch schön fest und hell ist, kann man den auch dran lassen. Wenn man ihn entfernen möchte, kann man das auch im Wald machen. Bei Steinpilzen geht das auch sehr einfach, bei Maronen auch. Und generell alles im Wald lassen, was besser im Wald aufgehoben ist als zu Hause auf dem Kompost. Bei Pfifferlingen, die jetzt so einen relativ schmalen Stiel haben, die schneide ich auch gleich ab, weil das macht ja keinen Sinn, sie rauszurupfen und dann sowieso den erdigen Stiel dann nochmal mit dem Messer abzuschneiden. Da kann man die auch gleich mit dem Messer kurz über den Boden abschneiden.
Und dann bleibt da eben der Stiel zurück und vor allem ist ja auch wichtig, dass das einfach dann, dass auch so, ja, vorsichtig mit umgegangen wird, dass da auch nächstes Jahr wieder irgendwie was sprießen kann, ne? Die werden ja da auch wieder an der gleichen Stelle meistens, nehme ich doch mal an. Oder ist das dann häufig, dass es dann sich schon ein bisschen verteilt, dort wo letztes Jahr Pilze waren, sind nicht unbedingt dann im nächsten Jahr auch wieder welche, sondern vielleicht nur in der Nähe. Wie verhält sich das?
Die Mykorrhizapilze sind extrem standorttreu. Die wachsen tatsächlich exakt an derselben Stelle im nächsten Jahr wieder, weil die eben in Symbiose mit den Baumwurzeln, teilweise sogar mit den Wurzeln mehrerer Bäume leben. Und wenn man bei denen erstmal eine Stelle hatte, wie zum Beispiel jetzt bei den Pfifferlingen oder bei den Steinpilzen, da kann man natürlich dann immer wieder schauen nach Regenperioden, ein, zwei Wochen warten und dann kann man schauen, ob sie rauskommen. Und das ist völlig unabhängig von rausdrehen oder abschneiden. Also die Untersuchung, da haben sich die Schweizer mal die Mühe gemacht und haben da wirklich eine Langzeituntersuchung angestellt, wo mehrere Quadranten eingeteilt wurde, der Wald. Und in einem Quadranten wurde abgeschnitten, in einem Quadranten wurde rausgedreht, im nächsten Quadranten wurde gar keine Pilze geerntet. Das hat alles null Einfluss. Also
mit so einem Verstand halt unterwegs sein, ne? Das ist halt das Wichtigste im Endeffekt.
Ja, das, was den Pilzen wirklich schadet, ist, wenn natürlich Herrscharen von Leuten da den Boden verdichten, ne? Das schadet dann tatsächlich, ne? Aber das eigentliche Abernten gibt immer so den schönen Vergleich mit einem Apfelbaum. Wenn ich einen Apfel pflücke von einem Apfelbaum, schadet das den Apfelbaum auch nicht. Nur wenn ich halt da wie die Axt im Walde, ne, an dem Apfel rumreiße und womöglich da noch einen Zweig mit abbreche, dann ist das eben nicht so gut. Mhm. Ja. Und letztendlich hat das ja auch seinen Grund, warum Pilze Fruchtkörper bilden. Die wollen ja schließlich ihre Sporen entlassen und sich dadurch vermehren.
Ja, ja. Richtig.
Wobei, wir sind eigentlich von Pilzsporen umgeben. Die sind nur so winzig klein, die nehmen wir gar nicht wahr. Und das, woran es mangelt, das sind meistens die guten Habitate, in denen die sich wohlfühlen. Und ja, also es mangelt nicht an Sporen, sondern an geeigneten Plätzen zum Keimen dann. Zu den Sporen fällt mir gerade noch ein, habe ich vor ein paar Wochen gelesen, ich weiß nicht, wie valide das ist, dass die Masse oder das Gewicht aller Sporen, die in einem Jahr produziert werden von allen Pilzen weltweit, etwa dem Gewicht der lebenden Menschheit entspricht.
Oh jo.
Fand ich ein interessantes Bild, weil, wie gesagt, man nimmt sie halt nicht wahr, die Pilzsporen. Und ja, es ist schon eine ordentliche Masse, die da unterwegs ist in der Luft. Die ist auch tatsächlich wetterwirksam. Also sie sind Teil der Aerosole, ein wichtiger Teil. Und die steuern die Bildung von Wolken und das Abregnen. Also die haben einen großen Einfluss auf das Klima, die Pilzsporen.
Also ist es auch immens wichtig im Endeffekt, dass Pilze weiterhin existieren, wenn man so
das sagt. Das wollte ich damit sagen.
Ja, ne?
Also es ist nicht völlig egal, ob ich dann nun alle Pilze abernte. Ne? Also
ja. Man
sollte denen schon auch die Chance lassen, sich zu vermehren. Gerade auch speziell, wenn man jetzt bei Steinpilzen da so einen alten Schlappen im Wald sieht, ne, der schon richtig so einen olivgrünlichen Schwamm hat und so, den soll man dann doch lieber aussporen lassen. Der bringt kulinarisch ja auch nichts.
Nee.
Der hat eine furchtbare Konsistenz und ja, das lässt man besser stehen.
Ja. Was war denn dein spektakulärster Pilzfund? Auch vielleicht etwas, wo du sagst, es war total ungewöhnlich, weil ich das zum ersten Mal entdeckt habe und dann auch vielleicht nie wieder?
Ach du je. Ja gut, da gibt es natürlich ein paar Kandidaten. Der seltenste, der mir bisher untergekommen ist, ist sicher der Eichenzungenporling. Da habe ich hier auch eine gute Stelle im Reinhardswald in Nordhessen, wo der alle paar Jahre mal auftaucht. Und der steht Rote Liste 1, also ist akut vom Aussterben bedroht. Der braucht uralte Eichen, um daran zu wachsen. Und die gibt's eben nicht so oft. Und dabei ist er auch noch wählerisch. Also er nimmt nicht jede uralte Eiche. Also der war schon sehr spektakulär, muss ich sagen.
Freust du dich dann da auch und machst zuerst mal ein Foto und dann wird er abgeerntet?
Nein, der wird doch nicht gegessen.
Ach so, den darfst du auch nicht essen, oder? Wenn er auf der roten Liste steht, darf er auch nicht geerntet werden.
Ja, das ist das Komische. Also ne, die Bundesartenschutzverordnung, die es in Deutschland gibt jetzt auch, die wo das Kapitel Pilze natürlich auch genannt ist, das richtet sich eigentlich gar nicht nach der roten Liste.
Mhm.
Es ist, glaube ich, mal in den 80ern festgelegt worden, welche Arten da geschützt sind, welche gar nicht gesammelt werden dürfen. Aber das hat wenig mit der roten Liste zu tun. Ja. Sondern es sind meistens so Speisepilze, wo es die Leute dann auch übertrieben haben und die vielleicht aufgrund des Sammelns auch seltener geworden sind, wie zum Beispiel der Silberröhrling. Aber da sind nicht alle rote Listenarten aufgeführt. Das wäre ja auch alles viel zu lang dann.
Mhm. Aber den erntest du nicht, sondern du fotografierst ihn und freust dich dran, dass du ihn entdeckt hast.
Ja, natürlich. Er ist jetzt als so trockene Sommerwaren. Die letzten Jahre ist er auch tatsächlich 4 Jahre lang ausgeblieben.
Mhm.
Und da habe ich schon gedacht, oh, das war's jetzt. Ne? Jetzt ist er ausgestorben. Und dann zack, war er wieder da letztes Jahr und dieses Jahr auch schon wieder. Ne? Also der wächst immer pünktlich Anfang, Mitte Juli.
Mhm.
Also die heißeste Zeit des Jahres, da wächst er.
Hast du auch den Eindruck, dass das Thema Pilze oder die Pilzbegeisterung in Deutschland wieder erweckt worden ist in den letzten Jahren?
Ganz eindeutig. Also unsere Gesellschaft, die hatte wirklich einen Überalterungs- und einen Mitgliederschwund, ein Überalterungsproblem und einen Mitgliederschwund. Und dann hat sich die Rita Lüder, Die hat sich vor, ich meine, ist jetzt 12 Jahre her, da hat die sich einfallen lassen, dass man eine niederschwellige Ausbildung anbieten sollte. Also wir bilden ja Pilzsachverständige aus und darüber hinaus dann noch gibt es noch mehrere Ausbildungen, aber so das Niedrigste war eigentlich immer Pilzsachverständiger oder Pilzsachverständige. Und sie hat sich eine Ausbildung einfallen lassen zum Pilzcoach. Das sind meist so 2 Wochenenden und ja, und das war ein Riesenerfolg. Also das hat so viele Leute angesprochen und haben so viele Leute teilgenommen, dass unsere Mitgliederzahlen wirklich merklich angestiegen sind und der Altersdurchschnitt runterging. Ne? Also das war wirklich klasse. Dann kam natürlich noch Corona. Die Jahre, wo die Leute auch viel mehr im Wald unterwegs waren, in unserem heimischen Wäldern als vorher, habe ich natürlich damals dann auch durch mit meinem 10-Pilze-Buch profitiert. Ne? Das verkaufte sich dann auch super, weil es eben auch gerade für Einsteiger ist. Und ich glaube, da haben eben auch viele Leute so das Thema Pilze für sich entdeckt, Corona-Zeiten. Mhm. Ja.
Ja, das ist ja auch schön, dass da die Begeisterung einfach auch wieder verstärkt kommt. Früher war es halt üblich, dass man da irgendwie mit dem Körbchen in den Wald gegangen ist und jeder hatte so seine Stellen und hat dann gesammelt dies und das, was man halt sicher wusste und hat das ja ganz normal, so wie du auch erzählt hast, entweder als Beilage zu irgendetwas oder halt auch manchmal als Fleischersatz je nach Pilz ja dann auch genutzt und gegessen. Und ja, ich habe auch den Eindruck, ich war, jetzt muss ich gerade selbst überlegen, war es letztes Jahr? Ich glaube ja. Das letzte Jahr war ich mit einem Freund das erste Mal tatsächlich dann in die Pilze. Der hatte sich damit auch auseinandergesetzt und dann sind wir da auch gestartet, uns da auch auf wenige Pilzsorten spezialisiert quasi.
Arten,
also vor allem
bitte.
Eher. Arten, ja, sorry, genau, Arten, keine Sorten, Arten. Und er hat mir da 1-2 gezeigt gehabt und der ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist sogar der erste im Buch in Pilzliebe, der da aufgeführt ist. Relativ einfach, ich weiß es jetzt noch nicht, wie er heißt. Jedenfalls habe ich da plötzlich, also den habe ich irgendwie abgespeichert und dann habe ich die auch gut gefunden und gut gesehen.
Also ich gucke gerade, ich bin eingestiegen mit der Marone, ne? Und natürlich
dann war es nicht die Marone.
Der zweite war dann der Sommersteinpilz, ne?
Nee, das war er auch nicht, dann war es doch nicht. Siehst du, habe ich es irgendwie falsch abgefallen, okay. Aber ich habe ihn im Buch gesehen. Ich bin mir sicher.
Ja, dann habt ihr euch gleich an Schwierigen gewagt.
Hm? Vielleicht, ja. Aber ich lebe noch und es hat super geschmeckt. Okay. Ja, jedenfalls fand ich das schon auch, dann hat es mich auch so ein bisschen begeistert, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht alleine losgezogen bisher in den Wald, um irgendwie was zu suchen. Ich wüsste auch gar nicht, wo, ne? Ich lebe jetzt im Schwarzwald, klar, da wird es auch Pilze geben.
Auch ist gut. Ja, es ist natürlich ein super Revier, klar.
Und da muss man aber trotzdem irgendwie erstmal so die Stellen finden, ne? Also das heißt, man muss halt ziellos durch die Wälder, abseits der Wege streifen, um dann halt irgendwo mal was zu entdecken, wo man dann Glück hat, dass dann vielleicht, ja, nicht nur einer steht, sondern vielleicht, ne, mehrere 10, 20 oder sowas, wo man sich natürlich nicht voll bedient, aber zumindest mal dann ein paar mehr ernten kann.
Also Schwarzwald ist natürlich ein tolles Pilzrevier, aber ist natürlich schwierig, weil ich habe auch mal eine Zeit in Schaffhausen gewohnt, also in Neuhausen eigentlich. Und da bin ich auch am Wochenende häufiger in den Schwarzwald gefahren und habe dann gesehen, wie viele Schweizer sich da am Wochenende auf den Weg gemacht haben zum Pilzesammeln in den Schwarzwald. Ja. Da hat man natürlich schon harte Konkurrenz, das ist klar. Die hab ich hier bei mir in Nordhessen überhaupt nicht. Wenn ich mal 1 oder 2 Pilzsammler pro Jahr treffe, dann freue ich mich. Dann wird geschwatzt.
Dann tauscht man sich aus, jawohl.
Ja, im Harz sieht es dann auch schon ein bisschen anders aus, wenn dann so die Leute aus Hannover oder ne, aus Göttingen dann in den Harz fahren und da dann auf große Tour gehen mit großen Körben. Dann ist es wahrscheinlich auch schwieriger. Aber bei mir hier in Nordhessen, da ist wirklich, da ist gar nichts.
Das ist ja für dich wunderbar und kannst du Glück haben. Also kann man sagen, hast du Glück gehabt.
Ja, also hier ist schon echt prima. Wer gerne in die Pilze geht, der ist hier gut aufgehoben.
Ja, Gerhard, herzlichen Dank dir auf alle Fälle für diese spannenden Einblicke in nicht nur die Pilze, sondern auch in dein Pilzleben, das ja von Fotografie bis hin eben zum Buchautor reicht. Und wer jetzt einfach auch Lust bekommen hat, noch mehr über diese Pilze oder diese Pilzliebe zu erfahren, der findet natürlich das Buch, das im Ulmer Verlag erschienen ist, im Buchhandel, überall, wo es Bücher gibt und natürlich auch online. Klar. Herzlichen Dank dir nochmal, Gerhard, für deine Zeit und für diese, ja, für dieses sehr spannende Pilzgespräch. Ich habe jetzt wieder richtig Lust bekommen, auf in die Pilze zu gehen.
Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. War angenehm.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.